Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Hallo Alex.
Hallo Markus, grüß dich.
Grüß dich. Es hat sich ja in den vergangenen Wochen einiges getan. Im September hat Apple neue Hardware vorgestellt. Samsung und vor allem Google kamen direkt hinterher. Und eines der Google-Geräte hast du dir sogar schon näher anschauen können.
Absolut richtig. Das ist Googles neuestes Flaggschiff Google Pixel 8 Pro. Also der direkte Nachfolger vom Google Pixel 7 Pro. Und da wurde ja auch schon einiges im Vorfeld darüber berichtet, wie es halt eben immer so in der Smartphone-Welt ist. Und hier haben wir jetzt endlich mal das Gerät auch in Live begutachten können und ins Testlabor schicken können, damit rumspielen können, verschiedene Sachen damit machen können. Und Testbericht gibt es natürlich da auch schon auf teltarif.de, könnt ihr euch also da durchlesen. Und ich sag jetzt erstmal das Allerpositivste, was natürlich im Entferntesten ist es auch was mit der Technik zu tun hat, aber was man eigentlich hier nicht genug loben kann, ist, dass Google das Pixel 8 Pro 7 Jahre lang mit Updates versorgen will. Und da ist explizit nicht die Rede davon, wie es bei manchen Herstellern ist, dass zum Beispiel gesagt wird, ja, wir machen 3 Jahre OS-Updates und 5 Jahre Sicherheits-Updates. Hier wird dieses quasi in eins gefasst. Also es ist explizit die Rede davon, dass 7 Jahre lang Betriebssystem und Sicherheitsupdates sowie diese pixeleigenen Feature-Drops, die dann ja auch in einem, ich glaube, im vierteljährlichen Zyklus kommen, bereitgestellt werden. Also das ist wirklich dann lobenswert. Es ist hier immer noch so ein bisschen, ich bin nicht ganz sicher, ob ich mich von dem Gedanken verabschieden soll, aber es kursieren ja immer noch mal so ein bisschen so Gerüchte, auch wenn man so mit Kollegen mal spricht, ob Google das vielleicht nicht noch auch für die letztjährigen Flaggschiffe nach oben korrigieren könnte. Denn da ist dann halt von maximal 5 Jahren Updates die Rede. Könnte mir aber natürlich auch einfach vorstellen, okay, wir machen es jetzt hier ab 2023. Das sind die Pixel 8 und Pixel 8 Pro Geräte. Da kriegen wir dann halt eben 7 Jahre lang Betriebssystem und Sicherheitsupdates. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Sache. Das muss man auf jeden Fall hervorheben. Denn ich hatte auch neulich wieder mal ein Editorial zu dem Thema. Also Smartphone ist was Persönliches. Das Smartphone sollte man nicht aus der Hand geben. Und man sollte auch seine Daten nicht aus der Hand geben. Das heißt, wenn möglich, immer aktuell halten und ein Smartphone aussuchen, das möglichst gute Prognosen hat, wenn man es über Jahre nutzen möchte. Da ist alles drin. Online-Banking, Account-Zugänge, persönliche Fotos. Also man sollte das machen, was einem angeboten wird. Also das Aktuellste, was geht. Natürlich Sicherheitsrisiken und Lücken gibt es immer. Aber mehr kann man ja nun erstmal nicht tun, als also das Einfachste, sage ich jetzt mal, immer auf Updates zu achten und auch zu wissen, okay, ich kriege jetzt hier noch ein paar Jahre Updates. Also das ist dann schon mal was. Und ansonsten würde ich jetzt einfach mal was zur Optik sagen, denn das ist jetzt speziell beim Pixel 7 Pro der größte Unterschied beim 8 Pro. Denn wir hatten beim Pixel 7 Pro noch ganz leicht, ne? Also wie es immer so einige Zeit so der Fall war, oder eigentlich ist es ja immer noch so, es gab zwar mal so die ein oder andere Mittelklasse, die das hatte, aber so ein Merkmal von teureren Premium-Smartphones war ja immer so hinten, also an der Seite, die leicht abgerundeten Display-Seiten. Das hast du einfach in der Mittelklasse und der Einsteigerklasse nicht gesehen. Davon hat sich Google jetzt verabschiedet. Es heißt, das Pixel 8 Pro ist komplett flach. Was aber schön ist, dafür müsste man aber halt beide Geräte wirklich, also 7 Pro und 8 Pro, explizit nebeneinander halten. Man sieht, dass die Displayränder etwas schmaler geworden sind. Also das heißt jetzt nicht, dass das Pixel 8 Pro irgendwie unmoderner aussieht. Man könnte es im ersten Moment meinen, okay, ist das jetzt ein Rückschritt? Warum ist das jetzt wieder flach? Warum verabschiedet man sich von den abgeflachten Seiten? Aber na gut, die abgeflachten Seiten bleibt am Ende des Tages, bleibt es ja Geschmackssache. Ne? Also nicht jeder mag sowas ja auch. Ich finde, es liegt etwas besser in der Hand.
Das ist ja schon mal positiv eigentlich.
Ja, weil man doch, also zumindest ich neige dazu, das Gefühl zu haben, wenn ich ein Smartphone mit abgerundeten Seiten, ohne jetzt halt ein Schutzcase, ne, das macht es ja dann wieder flach, in der Hand habe, dass das etwas rutschig aussieht. Nun ist jetzt hier hinten die Seite, also die Rückseite von dem Pixel 8 Pro ist, also sieht jedenfalls matt aus, ist aber trotzdem irgendwie glatt. Ist aber ein bisschen, also ich finde, es liegt ein bisschen besser in der Hand, aber nun gut, ich weiß nicht, also ich möchte manchmal ein Smartphone einfach so benutzen, ohne Schutzcase, weil es sich gut anfühlt und weil es auch komfortabel ist, weil es je nach Schutzcase natürlich dann auch leichter ist. Ist jetzt was anderes als bei so einem iPhone 13 Mini, wo jetzt meiner Meinung nach das Schutzcase gar nicht mal so viel ausmacht, wenn es ein schlankes ist. Aber bei so einem tollen Smartphone, also wenn ich mich hier so rumgucke, egal ob das jetzt bei Leuten ist, die ich kenne, oder auch wenn man mal sich auf der Straße, in der Bahn oder sonst wo bewegt, die meisten Leute haben ein Case und das macht es dann eben halt auch einfach nicht so rutschig in der Hand. Ja,
ja, deswegen sage ich ja, deswegen ja. Verstehe ich immer die Diskussion um die Farbe, um die Gehäusefarbe nicht. Man sieht es sowieso nie. Schutzkiste rum, Farbe versteckt. Also insofern, ob ich jetzt ein schwarzes, weißes, lila, blassblau, wie auch immer, das ist eigentlich fast egal.
Ja, oder du kannst ja maximal nur ein transparentes benutzen, damit du die Farbe siehst. Wenn du jetzt irgendwie ein schönes Gelbes hast oder was auch immer, ein Blaues, dann geht's ja nicht anders.
Das ist richtig, ja.
Testgerät war, nennt sich wieder Obsidian oder sowas. Also wenn man es denn halt richtig ausspricht, ist auf jeden Fall schwarz. Schön verarbeitet, tolle Verarbeitung. Erwarte ich aber auch nicht anders. Preise gehen bei 1.100 Euro los für 128 Gigabyte. Also das muss dann schon sein. Das ist dann natürlich hier definitiv erfüllt. Design ansonsten von vorne nicht viel anderes als beim anderen. Das kleine Loch oben in der Mitte für die Selfie-Kamera bleibt. Das ist bewährtes Design. Mehr kannst du da auch nicht machen. Hatten wir ja schon in der Vergangenheit diese ganzen Flip-Techniken und ausfahrbaren Sachen. Nur damit man keine Unterbrechung hat, hat sich halt einfach nicht bewährt. Und hier sieht's halt gut aus. Auf der Rückseite ist es ja so, eigentlich kann man fast nur noch ein Smartphone am Kameradesign erkennen, wenn man die jetzt mal, ich sag mal, alle von vorne nebeneinander legen würde. Sobald du da 5, 6 Stück hast, dann wird es schon schwierig, wenn man sich nicht täglich so wie wir damit beschäftigt, dann hat man es natürlich ein bisschen einfacher. Aber hier ist auch wieder dieser breite, komplett über die Rückseite gezogene Kamerastreifen. Es ist nicht, also es sind auch wieder 3 Kameras, wie beim Pixel 7 Pro. Aber beim 8 Pro ist es so, dass man jetzt quasi, also ja, man kann es sich halt so vorstellen, als hätte man eine überdimensionale Dynamic Island, wie beim iPhone. Also diese 3 Kameras sind jetzt in einer Pillenform zusammengefasst. Und beim Pixel 7 Pro waren es halt 2 und ein separates Loch, sage ich jetzt mal. Okay. Macht jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht den Braten fett, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Das ist einfach hier so ein kleines Designspiel. Kamera wurde natürlich auch optimiert. Das ist natürlich etwas, wenn es jetzt speziell um die Außenbedingungen geht, was wir noch in einem Langzeittest auf jeden Fall vorhaben zu testen. Was die Laborgeschichten angeht, im Vergleich 7 Pro und 8 Pro, da hat sich nicht viel getan. Also das ist, ne, also wenn es um auch die Nachtaufnahme speziell unter diesen Laborbedingungen geht, da sind war auch das Pixel 7 Pro schon top. Liest man sich jetzt die Specs durch von dem 8 Pro, denkt man sich, okay, die haben ja alle samt, also alle 3 haben größere Blenden als die Vorgänger. Dann gibt es statt einer 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera jetzt 48 Megapixel. Das sieht ja natürlich dann auf so einem Datenblatt sehr bombastisch aus. Da erstmal noch nicht zu viel. Das muss dann halt eben entsprechend nochmal in deutlich mehr Aufnahmen im Langzeittest herausgefiltert werden, ob das jetzt wirklich was bringt. Was aber wieder sehr schön ist, bis zu 5-fach optischer Zoom, bis zu 30-fach dann generell die Vergrößerungsmöglichkeit digital. Also die Zoom-Aufnahmen, die sind wirklich top. Die haben wir natürlich dann auch schon draußen gemacht und nicht im Labor. Also das ist wirklich scharfes Ergebnis auch in der Ferne. Das war aber auch, so wie ich es schon mal hatte, auf einem Test von welchem Zuhörer das jetzt was sagt, das ist dieses abgebrochene Gebäude in London, weil das durfte nicht höher gebaut werden wegen dem Flugverkehr innerhalb der Stadt, The Shard. Und da habe ich von einer ziemlichen Entfernung mit dem Pixel 7 Pro ein Video aufgenommen von der Tower Bridge. Und das war natürlich eine super, also auch gesummt natürlich. Kann jetzt nicht mehr explizit sagen, welche Zoom-Stufe das war. Auf jeden Fall über 20, würde ich sagen. Und die Bildstabilisierung war top. Das erwarte ich natürlich jetzt auch von einem Pixel 8 Pro. Kann natürlich jetzt nicht sagen, ob ich jetzt die gleiche Aufnahme in nächster Zeit nochmal machen werde, aber ich werde etwas Ähnliches suchen, wo ich auch so ein Objekt habe, was wo ich sag jetzt mal Bewegung in der Ferne habe, und da werde ich das auch mal ausprobieren. Also das erwarte ich, dass natürlich die Kamera des Pixel 8 Pro das auch kann. So, das schon mal dazu. Sonst vom Design, das Display ist erstmal gleich geblieben. Von der Größe 6,7 Zoll. Was sich hier aber verändert hat, ist bezüglich der Bildwiederholfrequenz. Wir haben wieder 120 Hertz, aber es ist hier die LTPO-Technologie. Das heißt, es geht jetzt nicht nur bis 60 Hertz runter, also zwischen 60 und 120 Hertz, je nach Anwendung, sondern hier geht es dann halt bis 1 Hertz runter.
Was also ähnlich, was Apple auch macht.
Richtig, genau. Was natürlich dann eben, ich sag jetzt mal, für so ein Always-On-Display oder für Anwendungen, die es halt überhaupt nicht benötigen, Strom spart. Akku ist so eine Sache, finde ich okay. Natürlich ist es nochmal, unser Labortest ist ja ein bisschen strenger, als wenn man dann das Gerät halt, ich sag mal, nur im Standby hat. Wir haben jetzt hier aber tatsächlich, Pixel 7 Pro war relativ enttäuschend. Also knapp 6 Stunden. Da haben wir jetzt beim 8 Pro etwas über 7,5 Stunden. Also die Verbesserung ist da. Hier ist ja, also kann eigentlich, hat verschiedene Gründe. Dass der Chip effizienter ist, dass natürlich so ein Display runterregulieren kann, nochmal mehr runterregulieren kann, dass die Software natürlich angepasst ist an verschiedenen Stellen. Das ist schon mal definitiv ein Vorteil. Tensor G3-Chip übrigens, also die dritte Generation des Google-eigenen Chips, wenn man so will. Performance definitiv, ja, auch hier wieder vorsichtig, ist eine Papiergeschichte, ne? Also Benchmarks sind natürlich wichtig, um Ergebnisse vergleichen zu können von verschiedenen Prozessoren, zum Beispiel A17 Pro Chip vom iPhone 15 Pro Max, der ist natürlich, oder auch normalen iPhone 15 Pro, der ist natürlich gerade bei uns, was die, was wir, die Tests, die wir selbst durchgeführt haben, zum Beispiel Antutu oder Geekbench, da ist das unfassbar unschlagbar, sage ich jetzt mal, aktuell. Da kommt dann das Pixel 8 Pro nicht mit, ist aber besser als das Pixel 7 Pro, wo dann eben entsprechend die Vorgängergeneration Tensor G2-Chip drin ist. Aber hier auch muss man halt sagen, wenn man dieses Pixel 8 Pro in der Praxis benutzt, wird man es meiner Meinung nach erstmal nicht merken. Denn man muss sich überlegen, was man mit diesem Smartphone macht. Und hier muss man auch explizit nochmal diesen A17 Pro-Chip erwähnen vom iPhone. Denn Apple hat ja angekündigt, das ist ja jetzt auch bald soweit, voraussichtlich 31. oder 30. Oktober, dass diese Konsolenspiele oder zwei von denen, beziehungsweise erstmal eins kommt, glaube ich, Ende Dezember, dass die für die 15 Pro-Modelle verfügbar gemacht werden. Also das ist natürlich so eine Sache. Da wird es natürlich interessant. Hier müsste man aber dann den direkten Vergleich haben. Und da das ja erstmal dann nicht für das Pixel geplant ist, also du brauchst wahrscheinlich so ein Spiel, um das auch ausreizen zu können, diese Leistung. Wenn du aber das Smartphone so nutzt, also surfen, Social Media, Anrufe, die irgendwo was durchlesen und Messaging und machst hier eine Seite auf, machst da eine App auf, da ist auch dieses Pixel 8 Pro genauso feilschnell, sag ich jetzt mal. Ne, das wird man da erstmal nicht merken. Also das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Das ist wichtig zu wissen. Auch interessant, das ist so ein bisschen was ganz Neues. Es gibt einen Temperatursensor, der ist da an der Rückseite dran, oben in diesem kamerabreiten Streifen. Da kannst du halt Temperaturen von Objekten messen oder auch anderen, oder zum Beispiel Flüssigkeiten oder sowas. Da habe ich jetzt nur mal so ein bisschen mit rumgespielt, weil ich nicht ein Glas Wasser hatte, 18,1 Grad. So. Oder mal 17,5 Grad. Also man soll es mit einem maximalen Abstand von 5 Zentimetern dranhalten. Jetzt wird es natürlich Doch, mit einem Topf Wasser. Das Wasser hat gekocht, das habe ich auch mal gemacht. Aber da musst du halt gucken, maximal 5 cm, dass das Handy da nicht ins kochende Wasser fällt, ist auch so eine Sache. Kann man sich drüber streiten. Es wird natürlich deutlich interessanter, wenn du damit deine Körpertemperatur messen kannst. Es gab ja vorher schon so ein Video, das mal geleakt wurde, wo jemand halt das Handy so an die Stirn hält. Das ist natürlich interessant, ist aber noch nicht freigeschaltet. Also gibt es noch nicht. Konnte ich also noch nicht ausprobieren.
Ja, aber kommt wahrscheinlich mit irgendeinem Feature-Drop oder wie auch immer dann abgestimmt werden müssen.
Ähnlich genau, wie
EKG-Funktionen und ähnliches bei Smartwatches.
Ja, da muss es tatsächlich, das wird wahrscheinlich schon funktionieren, aber da fehlt noch irgendwie eine Freigabe oder sowas, habe ich gelesen. Hm. Genau. Richtig. Ja, das auf jeden Fall schon mal so sind die wichtigsten Bereiche, die man halt beim Pixel 8 Pro ansprechen sollte.
Sieben Jahre Updates sind natürlich eine Hausnummer. Das ist ja mehr als Apple, was bisher ja in der Hinsicht sehr hoch gelobt wurde, anbietet.
Ganz genau. Man muss natürlich mal nachher schauen, wenn das Smartphone jetzt mal 3-4 Jahre alt ist, was so der Zyklus ist. Das wird natürlich noch interessant. Ne, wie die, also ich sag mal, OS-Updates, die werden dann wahrscheinlich auch immer dann erstmal die ganz neuen Modelle wieder bekommen. Da muss halt hier geguckt werden, wie lange das dauert. Ich meine, jetzt bei Android 14 war es ja so, ich hatte kein Pixel 4 A oder Pixel 5 zur Hand. Da hätte man jetzt halt mal gucken müssen, wie der Abstand ist oder ob es zeitgleich ausgerollt wird, wie zum Beispiel ein Pixel 7 Pro, da war es halt zum Beispiel sofort da war das 8 Pro noch nicht da, also unser Testgerät. Das müsste man mal gucken. Dann natürlich nochmal deutlich interessanter, finde ich, als neue Features unbedingt, sind die Sicherheitsupdates. Was ist das? Ist das monatlich oder nur alle 2, 3, 4 vierteljährlich, ne? So muss man halt gucken. Das wird interessant. Generell ist das aber schon mal gut, dass die Hersteller sich da korrigieren. Teilweise, dass sie da auf jeden Fall dran arbeiten. Das hat Xiaomi bei dem Xiaomi 13T und 13T Pro vor ein paar Wochen auch gemacht. Da gibt es jetzt auch speziell für die Modelle einen höheren Updates-Zyklus. Das ist schon mal gut. Fairphone ist ganz, auch ganz vorne mit dabei. Das Fairphone 5 ist neu. Da soll es ja dann, wenn ich es, also sogar noch bis Android 18 soll es gehen, also 5 Jahre und halt Sicherheitsupdates, die sind sogar dann nochmal mehr als beim Pixel 8 Pro bis 2031.
Wahnsinn.
Also das ist natürlich auch interessant.
Ich meine, das ist natürlich eine gewagte Aussage, also gerade wenn es jetzt nicht Google oder Apple ist, die Third-Party-Hersteller sozusagen, die können ja nicht so richtig in die Glaskugel gucken, wie entwickelt Google Android weiter, welche Rechenleistung braucht Android im Jahr 2030, wenn du dann die aktuellste Version verwendet und ähnliches, funktioniert das überhaupt sinnvoll? Ich meine, das ist ja sowieso immer so eine Sache. Die einen meckern, weil es keine Updates mehr gibt, die anderen meckern, scheiße, der Hersteller hat mein Gerät kaputt abgedatet, es läuft nur noch total langsam. Also das ist immer, wie man es macht, ist es eigentlich falsch.
Genau, also was die Sicherheitsupdates geht, solange das problemlos umzusetzen ist, das ist ja eigentlich dann auch wichtig. Ja,
wichtiger als die Feature-Updates.
Ja, also so ein großes Android-Update, also für das Fairphone 5 bis Android 18 ist schon auf jeden Fall eine Hausnummer. Da muss man sich halt mal überlegen, wie viele Android-Versionen das halt doch sind. Und Wahnsinn, was dann halt eigentlich noch alles dazukommt. Das interessiert mich definitiv auch, wie der Hersteller das dann umsetzt, dass eben das Smartphone halt eben normal funktioniert. Ich sag mal, es ist ja auch ein Smartphone, was du so selbst reparieren kannst. Da kannst du also besser reparieren als andere Smartphones und auch zum vergleichsweise humanen Preisen, wenn du einen Akku austauschen willst. Kamera kannst du ja auch, aber das ist ja erstmal egal. Das ganze System muss ja mitspielen, wenn die Software immer größer und immer vollgestopfter wird. Ja.
Genau. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, Akku austauschen, das ist natürlich der größte Knackpunkt. Was nutzt man, wenn das Handy in 6 Jahren noch Updates bekommt, der Akku nach 4 Jahren aber schlapp macht? Also im Prinzip muss das eigentlich gewährleistet sein, dass du in den nächsten Elektronik-Discounter deiner Wahl gehst und Originalzubehör bekommst und das Ding in einer halben Stunde wieder mitbekommst. Aber einschicken, ich habe das Handy eine Woche nicht, das ist ja für die meisten Leute auch nicht praktikabel. Unser eins hat dann irgendwo noch ein Testgerät oder sonst irgendwas, womit er dann als Zweitgerät die paar Tage überbrücken kann. Aber das ist ja nichts, was für den Normalkunden im Prinzip nutzbar ist. Der braucht ja sein Gerät eigentlich direkt wieder.
Ja, richtig. Und es ist auch nicht unbedingt, ich sag mal, wenn du dein Auto zur Werkstatt bringst und setzt dich einfach schnell in ein anderes rein, ja, was du zur Leihgabe bekommst, irgendwie für 2 Tage, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du ein Ersatzgerät bekommst, was du ja irgendwie nutzen willst. Da deine ganzen Sachen rüberspielen.
Wenn du das alles eingerichtet hast, kriegst du das Original wieder.
Ja, richtig. Und genau. Ja, das ist halt interessant. Also, wo du gerade das angesprochen hattest.
Eigentlich müssten die Hersteller gewährleisten, dass der Kunde selbst wieder relativ einfach Rückseite abnehmen und Akku tauschen kann. So wie das, ich meine, das gab es vorher schon bei diversen PDAs seinerzeit schon vor 15, 20 Jahren, aber so richtig kam das ja mit dem iPhone, dass der Akku fest verbaut wird. Da haben es dann im Endeffekt alle sukzessive nachgemacht. Auf gut Deutsch gesagt, das ist scheiße, ganz ehrlich. Also ein Akku sollte der Kunde selbst austauschen können. Mein ja, genau. Anwendungsfall war früher immer, an einem langen Arbeitstag brauche ich abends einen Zweitakku. Da fand ich es auch besser, Rückseite auf, Zweitakku rein und weiter geht's. Wenn du dann jetzt auf so einer Messe oder auf der Abendveranstaltung anschließend rumhängst und hast dann immer noch irgend so ein Akkupack per Ladekabel am Handy dran, das ist doch Mist, ganz ehrlich. Also da ist dann wirklich ein Austauschakku besser. Man muss dazu sagen, damals hielten die Akkus auch noch nicht so lange. Ich weiß noch, mit dem Nokia Communicator bin ich 2007 von einem Kumpel in Berlin-Steglitz in meine damalige Wohnung in Wilmersdorf gefahren und dann war tatsächlich der Nokia Communicator Akku beim Webradio-Stream, hat damals kaum jemand gemacht, über die vergleichsweise kurze Zeit war der Akku im Endeffekt leer. Das ist ja heute undenkbar, heute kannst du stundenlang mit dem Handy zumindest Radio-Stream. Video ist noch was anderes, wenn das Display ständig läuft und der Akku ist leer. Sprich, die Akkus halten normalerweise auch einen langen Arbeitstag heute durch. Trotzdem, der Kunde sollte wirklich selbst den Akku tauschen können. Also gerade, wenn wir jetzt da hinkommen, dass mehr und mehr Hersteller darauf achten, dass man Smartphones tatsächlich auch über einen längeren Zeitraum nutzen kann, dass sie lange mit Updates versorgt werden. Das ist eine super Geschichte, bringt aber nur dann was, wenn ich das Gerät auch in 5-6 Jahren noch sinnvoll nutzen kann und nicht nach einem halben Tag der Akku leer ist.
Ja, es kommt ja immer mehr das Thema mit dem Unternehmen iFixit. Ich habe hier gerade mal parallel geguckt, also Pixel 8 Pro macht jetzt noch nicht so Sinn, aber zum Beispiel Pixel 7 Pro, wenn du da den Akku austauschen willst, als hier bezeichnet Originalersatzteil, also natürlich was anderes, als wenn du einfach die Klappe aufmachst und das reinsteckst, kostet 54 Euro, 95 der neue Akku und es ist halt hier so ein Reparaturset. Damit könnte man das machen. Muss man aber auch dazu sagen, nicht
wer entweder, 3 linke Hände und 4 linke Füße ja, hat wie ich, genau. Dann wird's eng.
Ja, entweder kann es nicht jeder oder es traut sich vielleicht auch nicht jeder. Also, ne, dann machst du ja halt auch irgendwie, weiß ich nicht, also vielleicht machst du ja dann auch mehr gesagt, kaputt.
Das die muss Hersteller man müssten mit dem Elektronik-Discounter, mit den großen Ketten im Endeffekt Serviceverträge abschließen, dass du das dort machen kannst. Abgeben, halbe Stunde Einkaufsbummel oder wegen mir Stunde und dann wieder abholen und weiter geht's. Aber gerade die großen Discounter haben ja ihren Reparaturbereich sogar eingestellt. Eigentlich komisch, weil vor 1-2 Jahren hatten die erst mit Apple einen Vertrag abgeschlossen bezüglich Originalzubehör und so. Das ist wahrscheinlich alles wieder hinfällig. Also das ist wirklich ein schwieriges Thema.
Ich meine, ich verstehe, dass das alles Geld kostet und dass natürlich auch Leute, die das reparieren, das musst du auch alles bezahlen.
Ich habe nichts dagegen, dass das was kostet, ja, nur es muss funktionieren. Nein.
Nee, aber trotzdem muss man dazu sagen, auch wenn man natürlich Leute vernünftig für ihre Arbeit bezahlen muss und auch alles andere irgendwie Geld kostet und teurer ist, aber dennoch muss natürlich auch ein Akkutausch, sag mal, das für 55 Euro, da will ich jetzt mal gar nichts gegen sagen. Aber ich sag mal, wenn ich das hier eben noch richtig gesehen habe, das war nur ganz klar nebenbei, rund 205 Euro Display. Tausch vom Pixel 7 Pro.
Ja. Mhm,
das Gerät ist jetzt ein Jahr alt, kostet wahrscheinlich auch noch neu über 600 Euro kann man sich noch überlegen, ob man das macht. Aber das muss natürlich dann irgendwann auch angemessen sein. Also ein Handy, was 5 Jahre alt ist, da kaufst du dir wahrscheinlich lieber ein neues. Und dann ist natürlich der Gedanke für Nachhaltigkeit dann auch wieder hinfällig, wenn sich der Nutzer denkt, nee, okay, das ist mir jetzt aber zu teuer, dann kaufe ich mir lieber gleich ein neues. Das muss man natürlich irgendwann schon ein bisschen anpassen, sage ich jetzt mal.
Ja, wie gesagt, wie das mit diesem astronomischen Zeitraum in der Praxis tatsächlich aussieht, muss man eh abwarten. Ich meine, wir kennen es aus der Vergangenheit, ein 5-6 Jahre altes Handy läuft mit der alten Firmware, wenn es sie denn noch gibt für das Gerät, einfach nicht mehr schnell. Das wird zu einem Alarmenende. Ja, die einzelnen Apps werden auch immer anspruchsvoller, was Rechenleistung angeht. Also das genau. Muss man einfach gucken. Ist auch da so langsam das Ende der Entwicklung absehbar und es ist eben nicht mehr so, dass die jeweils nächste, übernächste, übernächste Generation dann auch enorm viel mehr Rechenleistung braucht. Man sieht es ja bei den Apple Watch. Die letzten 3 Apple Watch Generationen hatten quasi den gleichen Prozessor, auch wenn was anderes drauf stand. Sprich, da tut sich ja im Endeffekt auch nicht mehr so viel. Aber ob das beim Smartphone genauso ist, ich weiß es nicht. Also ich hatte bis vor ein paar Wochen noch so als Nebenbeigerät ein iPhone 12 Pro Max. Da hat man schon zum 14er oder jetzt zum 14er und 15er nehmen sich nicht viel, aber da hat man schon einen gewissen Unterschied gemerkt, als dann iOS 17 neu drauf war, damals die Beta noch auch, dass das natürlich langsamer auf Eingaben reagiert, dass alles nicht mehr ganz so schnell läuft.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Aber insofern, wie gesagt, tolle Sache, die langen Updates oder die Update-Garantien über so einen langen Zeitraum, aber inwieweit ein Gerät dann wirklich noch sinnvoll nutzbar ist, das muss man wirklich abwarten.
Richtig. Ja, also ich habe noch eine Sache. Ich habe ja schon gesagt, ja. 128 GB gehen bei 1.100 Euro los. Sehr human finde ich eigentlich den Aufpreis von 60 Euro für das 256 GB Modell. Und dann geht es nochmal hoch für 512 GB auf rund 1.300 Euro. Ich würde natürlich jetzt sagen, wer die Vorbestelleraktion verpasst hat, die ist jetzt ein paar Tage jetzt schon vorbei. Da gab es dann die Pixel Watch. Ohne LTE, Pixel Watch 2, ohne LTE quasi umsonst, die ja auch bei einer UVP von rund 400 Euro liegt. Das war natürlich nicht schlecht. Ich würde aber generell sagen, ganz klar, wie immer, Android-Smartphones fallen relativ schnell im Preis. Und jetzt gibt es ja irgendwann dann auch nochmal diverse Angebote, ob es jetzt Black Friday heißt oder ob es dann generell die Vorweihnachtszeit ist. Da sollte man schon mal die Augen offen halten und kann durchaus, wenn man nicht gerade jetzt sofort ein Smartphone braucht, weil das alte kaputt ist oder so, würde ich auf jeden Fall noch ein bisschen warten, vielleicht sogar 2-3 Monate oder halt entsprechend die genannten Angebotszeiträume, die dann jetzt irgendwann mal starten, da mal ein bisschen gucken, vielleicht ist da was drin von 100, 150 Euro runter von der UVP, da kann man sich das natürlich dann überlegen oder dann halt entsprechend noch ein bisschen länger und wenn man dann davon ausgeht, klar, ein neues Smartphone will man natürlich auch möglichst neu benutzen, aber wenn man jetzt wirklich, nehmen wir es mal so hin, 7 Jahre lang Updates bekommt, dann ist es ja auch in 3, 4, 5 Monaten noch kein altes Gerät. Es ist ja sowieso nicht, solange das Neue noch nicht da ist.
Absolut richtig.
Genau.
Ja, und wenn die Angebote starten, werden wir natürlich auf jeden Fall auch darüber berichten, wo es die besten Schnäppchen jeweils gibt.
Auf jeden Fall.
Dann danke ich dir und wir hören uns demnächst wieder.
Es war mir wieder eine Ehre, Markus. Ich wünsche dir was.
Ebenso. Bis demnächst.
Tschüss. Bis demnächst. Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.